als jemand, der im Amt mitverantwortlich ist, die Struktur für die Szene mitzuentwickeln. Also welche Fördermöglichkeiten gibt es, welche Infrastrukturbausteine gibt es, welche Player gibt es, wie spielen die alle zusammen? Ich habe mich zweimal aufs Jazz-Stipendium beworben und wenn, dann würde ich sagen, hatte ich indirekt damit zu tun, dadurch, dass ich immer mal wieder in Bunkerproberäumen aktiv gewesen bin.
Podcast Brudi.
Gute, Joscha hier. Bei Podcast Brudi sprechen wir mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft prägen und fördern. Geschäftsführende, Kreativschaffende und SpezialistInnen erzählen dir, wie ihr Weg verlief, wo ihr Einflussbereich liegt und was sie antreibt. Gemeinsam schauen wir hier oben aus den Whitefield Studios vom Ginnheimer Spargel auf das Frankfurter Stadtgeschehen. Sagt uns unten in den Kommentaren, wen wir als nächstes einladen sollen und wie es euch gefallen hat. Die Links zu den Themen und Quellen findet ihr in der Description Box. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 53. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Sascha Wild, dem Musikreferenten der Stadt Frankfurt. Hallo.
Hi.
Ich grüße dich. Wie geht's
dir?
Grüß
dich auch. Ja, gut. Angenehm warm. Wir sind im Sommer angekommen und ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast.
Ja, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Bist du vom Office hergekommen oder warst du im Homeoffice oder heute außerhäuslich unterwegs?
Also ich war heute schon mal hier im Frankfurter Westen. Ich hatte heute nämlich einen Termin im Ordnungsamt.
Ah.
Ich war noch nie in meinem Leben im Ordnungsamt, also heute das erste Mal.
Wurdest du geblitzt?
Nee, tatsächlich war ich beruflich da.
Okay.
Da gab es eine Tagung zum ämterübergreifenden Austausch, also eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Dann war ich wieder zurück in Sachsenhausen in meinem Office und jetzt bin ich wieder hierher gekommen.
Das Kulturamt sitzt da direkt, wenn man über den Main rüber geht, links, kurz bevor man nach Altsachs reinkommt.
Genau. ja, das lässt einigen Interpretationsspielraum. Das
stimmt natürlich.
Das Ikonenmuseum, ja. Das erkennt man von außen gut. Und da sitzt Kulturamt und auch das Dezernat.
Okay, das musst du mir gleich noch erzählen, was der Unterschied ist. Mhm. Aber bevor wir in das Gespräch einsteigen und du auch noch ein bisschen was über deine anderen Projekte erzählst, über deine freischaffenden Projekte, über deine pädagogischen Tätigkeiten, gibt es zwei Fragen, die ich allen Podcast-Brudi-Gästen stelle. Und Nummer eins wäre, was dir für Assoziationen in den Kopf kommen, beziehungsweise was du unter dem Begriff Hip-Hop verstehst.
Oh, das ist ja gemein.
Ich weiß, es ist nicht deine Expertisenfachrichtung. Du bist auf den Jazzbereich.
Stopp!
Ausgelegt. Stopp!
Oh. Stopp! Ich kann direkt mit einer Anekdote starten. Also Hip-Hop, du hast meine pädagogischen Tätigkeiten angesprochen. Und ich hatte während der Corona-Zeit angefangen, in einer Realschule Musik zu unterrichten.
Mhm.
Und 8. Klasse, da habe ich gedacht, Hip-Hop, das Ding, das muss ich machen. Und also ich habe dann tatsächlich einen Vertiefungskurs Hip-Hop gemacht. Und Hip-Hop von den Wurzeln 79 bis heute so inhaltlich versucht für Realschüler irgendwie schmackhaft zu machen. Was meine Definition von Hip-Hop ist, es hat schon auch viel mit Jazz zu tun, aber es gilt das gesprochene Wort.
Wortakrobatik.
Wie auch immer, ja.
Wie ist das angekommen in der Realschule? Weil so wie ich das verstanden habe, war das eine geschichtliche Aufarbeitung?
Ja, also ich habe natürlich versucht, also man hat ja immer so seinen inneren Auftrag, ja, als Lehrperson. Und ich wollte irgendwie unter Hip-Hop mehr vermitteln, als dass es jetzt irgendwie, so wie es die aktuelle
Mainstream-Charts,
Hip-Hop. Mhm. Also Hip-Hop hat schon auch einen inneren Auftrag in meiner Wahrnehmung. Und das wollte ich irgendwie versuchen zu vermitteln und vor allen Dingen zu zeigen, dass die Gründungsgeschichte von Hip-Hop eigentlich einen gesellschaftlich relevanten Hintergrund hat, der, würde ich sagen, durchaus ein bisschen wiederbelebt werden könnte.
Ist das dann auch Teil dieses inneren Hip-Hop-Auftrags, quasi so die Entstehungsgeschichte. Wie würdest du den beschreiben?
Ich finde, man sollte immer wissen, wo Sachen herkommen, um zu verstehen, was sie für heute auch bedeuten. Und hat auch so ein bisschen, also vielleicht ist, ich weiß nicht, ob es so richtig gut geklappt hat. Vielleicht war es ein bisschen zu bildungsbürgerlich gedacht. aber irgendwie wollte ich den Kids erklären, ey, Hip-Hop ist echt, das ist, also es ist eure Musik, die ihr geil findet. Und die hat aber auch echt mehr Substanz, als man sie so vielleicht erstmal so wahrnimmt. Und ich finde, wenn man eine Musik richtig gerne mag und jemanden, der die Musik nicht so mag, irgendwie mehr Perspektive noch mitgeben kann als das, was so auf der Geschmacksebene, also ich finde was gut oder ich finde was schlecht.
Ja.
Das ist so eine Ebene. Aber ich kann ja was schlecht finden, aber trotzdem irgendwie akzeptieren und anerkennen, welche Bedeutung das hat.
Voll.
Und das war mir wichtig.
Okay. Hat es dann deinen Blick ein bisschen verändert, wenn du dich damit beschäftigt hast und da dich reingegraben hast?
Total.
Inwieweit hat er sich verschoben oder verändert oder angepasst?
Also ich fand an Hip-Hop schon immer die Beats geil und den Sound. Das hat mir immer sehr gut gefallen, weil ich auch selber Musik gemacht habe und produziert habe. Ich fand aber, also mit dem Gerappe, das fand ich mal so, mal so. Und die Darstellung so auf Bling Bling und so, das war jetzt auch nicht so meins. Und da nochmal so tiefer zu graben, wo kommt denn das eigentlich her? Welche Bedeutung hatte das? Welchen sozialen Auftrag hat auch diese Musik eigentlich in sich? Das hat mich schon nochmal beeindruckt tatsächlich.
Sehr schön.
Ja,
ja, ich glaube, das passiert, wenn man dann hinter die Mainstream-Fassade blickt und sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass wenn man eben Mainstream-Chart-Hörer ist, dass man eben nur, wie du es genannt hast, Bling Bling vorgesetzt bekommt und dann halt ist es leicht zu dem Schluss zu kommen, okay, Hip-Hop ist Bling Bling, und wenn man sich dann aber ein bisschen näher damit auseinandersetzt, merkt man, dass es eben auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben kann, dass es sehr viel vielschichtiger sein kann. Und ich empfinde das auch als eine Kultur, die mit anderen Kulturformen kollaboriert. Du hast angesprochen, dass in einem Hip-Hop-Kontext der Jazz auch eine Rolle spielt. Kannst du nochmal erläutern, was du damit gemeint hast?
So wie ich es verstanden habe, ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler, so wie ich es verstanden habe, war schon, also ich sag mal, die ersten Hip-Hop-Artists brauchten ja ein musikalisches Bett. Und Ende der 70er, Anfang der 80er, das an Loop und Beat Machines, das gab's alles noch nicht. Also brauchte man zwei Schallplatten, die irgendwie einen Beat haben, über den man rappen konnte, und möglichst Instrumentalmusik, die wiederholbar ist. Und deswegen waren Jazzplatten irgendwie ein dankbares Futter. Und also insofern das musikalische Bett, auf dem sich dann dieser ästhetische Ausdruck entwickelt hat, das war halt Jazzmusik.
Voll.
Und das fand ich natürlich auch gut, weil ich selbst Jazz studiert habe und also die Brücke hat mir einfach gut gefallen.
Es gibt so ein Projekt, das nennt sich Jazzmatazz. Das sind
Jetzt
mal doof, Hip-Hopper und Jazzmusiker, die zusammen Sachen machen. Und tatsächlich passiert es immer noch auch viel, dass eben Jazzmusik gesampelt wird oder dass es da so Crossover-Projekte gibt, ohne dass man die organisch entstehen, weil am Ende des Tages ist es ja Musik, und ob das jetzt in der Schublade ist oder der, das sei mal dahingestellt.
Von den Beastie Boys gibt es ein Instrumentalalbum, dessen Namen ich jetzt genau vergessen habe. Und da haben sie eine Jazzband zusammengestellt, die ihnen die Loops eingespielt haben.
Geil. Wir werden es herausfinden.
Wir werden es herausfinden, ja. Wie heißt das Beastie Boys Album, auf dem Carambolage drauf ist?
Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst.
Sehr schön. Und dazu The Sounds from the Way Out heißt das Instrumentalalbum dazu.
Sehr cool. Ja, muss ich auch mal auschecken, das kenne ich noch nicht. Sehr schön, dann danke für den Ausflug in die Hip-Hop-Welt.
Gerne.
Die zweite Frage, die ich jeder Besucherin stelle, jedem Besucher, ist, was dein Bezug zu Frankfurt ist.
Meine Heimatstadt.
Born also and raised.
Da bin ich geboren. Was soll man als Bezug da noch groß weiter zu sagen? Hier geboren, aufgewachsen und Benjamin Bub.
Mhm. Ah, studiert hast du in Mainz, wenn ich richtig recherchiert habe?
Ja, beim Auswärtsfeind. war aber auch toll.
Ja, warst du nochmal eine längere Zeit irgendwo anders oder hast du tatsächlich so die meiste Zeit deines Lebens und dein Lebensmittelpunkt
schon
hier gehabt?
Ja, das schon. Also ich war zum Studium in Mainz, bin am Anfang auch gependelt, hab dann 3 Jahre, ich weiß es nicht mehr so genau, 3 Jahre etwa in Mainz gelebt, dann wieder in Frankfurt, dann nochmal 4, 5 Jahre in Berlin und hab aber auch schon parallel immer in Frankfurt an der Musikschule Schlagzeug unterrichtet. Also irgendwie hatte ich den Fuß hatte ich schon immer irgendwie in der Heimatstadt, ja.
Cool. Ich habe mal ein halbes Jahr in den Niederlanden gelebt und mir hat es geholfen, Frankfurt lieben zu lernen oder wieder lieben zu lernen, weil ich zu einem gewissen Punkt der Stadt auch so ein bisschen überdrüssig war, im Sinne von, ich kann hier nichts mehr erleben, ich habe es durchgespielt und es gibt nichts mehr Neues zu entdecken. Und dieser Abstand hat mir dann dabei geholfen, quasi wieder mir bewusst zu machen, was ich eben an der Stadt schätze. Kannst du umreißen, was es ist, was dich in dieser Stadt hält, bei all diesen zum Beispiel Optionen wie Mainz?
Also ich mag natürlich so diesen Frankfurter Lester-Humor sehr gern. Wir finden ja irgendwie alles so ein bisschen latent scheiße, ja. Und wissen auch, wie man es eigentlich besser machen könnte.
Natürlich.
Machen es aber nicht besser, ja. Also, und ich weiß nicht, da habe ich irgendwie Sympathie mit. Mhm. Es wird erstmal gelästert. Und dann rauft man sich aber doch irgendwie zusammen. Und wenn man, also irgendwie, ich mag die Energie, die Frankfurt hat. Mhm. Und dann mein Stadtteil Bornheim, also ich bin da groß geworden. Ich finde diesen Mix aus total dörflich, aber immer so latent sind wir auch auf einer Linie mit New York und L.A. und also sowieso. Das ist manchmal sehr absurd, abstrus, aber also ich weiß nicht, mag das einfach.
Mhm. Ja, weiß ganz genau, was du meinst.
Versteht auch, glaube ich, nur, also ich glaube, so richtig verstehen es nur wirklich Leute, die hier auch aufgewachsen sind.
Also mein Eindruck, also der Florian Jöckel, der war auch zu Gast hier und er hat gemeint, weil er ist nicht hier born and raised, er hat, dass er am Anfang so eine Dechiffriermaschine gebraucht hat, um es zu verstehen, um seine Crew zu finden, seine Gang, seine Leute. Aber wenn man es dann quasi geschafft hat, sich hier so ein Plätzchen zu basteln und wenn der Zugang eben gelungen ist, dann ist es doch schon ganz schön hier.
Ja, ich glaube, für Außenstehende, also dieser Frankfurter Humor, der wirkt, glaube ich, wenn man den nicht so kennt, ich glaube, der wirkt schon auch irgendwie krass arrogant, obwohl der überhaupt nicht so ist.
Die verstehen uns nur.
Ja.
Sehr gut. Ich hatte in der Anmoderation schon das Kulturamt angesprochen. Da bist du seit September letzten Jahres. Also noch relativ frisch, aber hast auf jeden Fall schon einiges dort gemacht, jetzt über ein halbes Jahr. Du bist aber nicht direkt vom Studium zum Kulturamt gesprungen, sondern hast noch ein paar Stationen dazwischen gehabt und was hast du den Leuten vom Kulturamt erzählt, dass sie dich eingestellt haben?
Dass ich Frankfurter bin und ich die Frankfurter gut verstehen kann. Nein. Gute Frage. Das Schöne war, dass in so einem Bewerbungsverfahren, das ist ja dann öffentlicher Dienst, und also da kriegt man ein ordentliches Bewerbungsverfahren angeboten und im Prinzip haben die mir Fragen gestellt, die ich beantworten sollte, durfte, konnte. Und das war ein ganz bunter Mix. Also da ging es wirklich drum, wie ist die Frankfurter Szene, aus meiner Sicht aufgestellt, was sind so die wichtigen Eckpfeiler, wo könnte es hingehen, und also wirklich war für mich total interessant, über all diese Fragen mal so nachzudenken. Und was mir unglaublich gut gefallen hat, dass das ein Verfahren gewesen ist, ich lobe jetzt meinen Arbeitgeber, dass durch die Art und Weise, welche Fragen da kamen und welche Aufgaben da kamen, ich mich total gut auf den Job, der dann danach für mich rausgekommen ist, vorbereitet wurde. Also das war kein, das war unglaublich konkret.
Sehr cool.
Und das fand ich echt toll.
Sehr cool. Vielleicht können wir die Fragen auch hier ein bisschen aufgreifen, weil mich das tatsächlich auch interessieren würde, wie du die Frankfurter Szene siehst. Du bist da jetzt für den Bereich Musik. Was waren quasi so die Projekte oder die Stepstones auf deinem bisherigen Weg, mit denen du quasi einen Einblick in die Szene gewinnen konntest? Weißt du, dann hast du quasi durch deine Station, hast du deine Erfahrungen gesammelt, deine Perspektiven und hast dadurch dann so das, dein Bild der Frankfurter Szene gesammelt. Und genau, wäre cool.
Ich fange mal von hinten an. Von hinten insofern, ich finde jetzt sehr interessant, in so einer neuen Rolle, als jemand, der im Amt mitverantwortlich ist, die Struktur für die Szene mitzuentwickeln. Also welche Fördermöglichkeiten gibt es, welche Infrastrukturbausteine gibt es, welche Player gibt es, wie spielen die alle zusammen? Das habe ich als jemand, der in der Szene selbst aktiv gewesen ist, gar nicht so betrachtet.
Hast du das Kulturamt, während du selber aktiv warst, in der Szene wahrgenommen oder Angebote in Anspruch genommen oder in irgendeiner Art und Weise mit denen zu tun gehabt beziehungsweise kollaboriert?
Ich habe mich zweimal aufs Jazz-Stipendium beworben und wenn, dann würde ich sagen, hatte ich indirekt damit zu tun, dadurch, dass ich immer mal wieder in Bunkerproberäumen aktiv gewesen bin oder was weiß ich, der Seppel Niemeyer fällt mir ein mit seinem Virusmusik. Oder Waggon, Germania-Bunker, Heddernheimer Musikbunker, also mit den Orten, die durch das Kulturamt unterstützt werden, hatte ich zu tun, aber mit dem Kulturamt selbst wenig. Das ist für mich irgendwie erst später gewachsen. Finde ich aber im Nachhinein total positiv, weil es ja eigentlich zeigt, dass die Funktion als Strukturgeber für diejenigen, die Struktur letztlich nutzen, eher so eine Hintergrundgeschichte ist. Also es wird Stabilität hergestellt, auf der man sich entfalten kann, ohne dass man ständig dieser Struktur Rechnung tragen muss. Also insofern als Musiker, als auch junger Musiker, der so, ich bin in die Musikschule gegangen, hatte irgendwo Proberäume. Also ich habe das bewusst gar nicht so wahrgenommen, aber es war immer irgendwie was da, auf dem man sich irgendwie so entfalten konnte. Und jetzt betrachte ich das sozusagen anders. Also war selbst Nutznießer von dem Ganzen und denke so, hey, cool, wir müssen das irgendwie weiterentwickeln und sehen, dass es in Zukunft auch weiter so bleibt.
Sorry, ich hatte dich irgendwie unterbrochen. Du meintest, wolltest es so von hinten aus quasi.
Genau,
ein bisschen,
du hast mich nach den Stationen gefragt.
Wie du da hingekommen bist.
Wie ich da hingekommen bin. Also, angefangen habe ich als ganz kleines Kind mit Kochtöpfen, die ich aus der Küche von meiner Oma rausgezogen habe und habe da so erste Schlagzeuge gebastelt. Dann war meinem Opa irgendwie klar, der braucht halt mal ein Instrument. Dann habe ich als Fünfjähriger angefangen, Schlagzeug zu lernen, war in der Musikschule, habe dann beim Schulwechsel in die weiterführende Schule gab es dann die Empfehlung, ja, schaffst du schon, wenn du dich engagierst, im Gymnasium zu bestehen, geh mal auf die Helmholtz-Schule, die machen viel mit Musik und das hat es sich auch bewahrheitet, also Gymnasium ging. Hat mir so mittelmäßig viel Spaß gemacht, aber ich konnte einfach unglaublich viele Musikerfahrungen sammeln. Big Band, Schülerband, Orchester, Chor, da gab es einfach die volle Palette. Geil. Und das hat mich einfach so motiviert, mit Musik irgendwie weiterzumachen. Hab Schlagzeug gelernt, Klavier gelernt, Akkordeon gelernt und dann nach dem Abi gesagt, ah ja, das studiere ich. Mhm. Das sind drei Instrumente.
Ja, ja.
Und dann habe ich Jazz studiert, weil das die Möglichkeit war, Schlagzeug, Drumset zu studieren.
Okay.
Ansonsten hätte ich irgendwie Klassik-Schlagzeug studieren müssen, aber das hätte ich überhaupt nicht geschafft. Mhm. Weil da muss man dann irgendwie noch diese ganzen Orchesterinstrumente spielen und andere Welt. Mhm. Also insofern bin ich dann dadurch zum Jazz gekommen und habe dann aber da auch noch durch einen Workshop elektronische Musik, Sampling und Musikproduktion kennengelernt und dann das noch so als Spektrum dazu gewonnen, dann die verwegene Idee gehabt, ich werde Drum-Bass-Schlagzeuger.
Sehr cool.
Und dann aber festgestellt, dass den Sound, den ich so geil fand, dass man den ohne Elektronik ja gar nicht hinkriegt.
Ah.
Also zum Teil geht es, aber so einen Sub-Bass kriegst du halt mit einem akustischen Instrument ohne Bearbeitung gar nicht hin.
Ja.
Deswegen musste ein Sampler unbedingt her. Und dann habe ich mich selbst gesampelt, meine eigenen Hip-Hop-Beats eingespielt, die dann doppelt so schnell ablaufen lassen, um damit Drum-Bass-Loops zu haben.
Mhm.
Und das hat mich dann wieder in die Musikproduktion geführt. Dann habe ich, weiß nicht, ich habe einfach ständig mein Spektrum versucht zu erweitern. Und das jetzt sozusagen der Bogen wieder ins Kulturamt, das finde ich da jetzt halt das Spannende, dass es nicht nur darum geht, für eine Sparte oder ein Genre zuständig zu sein, sondern dass man wirklich die Breite der Musiklandschaft irgendwie begleitet.
Ja, aufregend. Also ich frage mich gerade, wie ich mir das vorstellen kann oder wie so dein Leben, dein Alltag aussieht oder sah. Kannst du das irgendwie so nebeneinander stellen, wie das war? Hast du quasi Studium gehabt und dann Cut und dann hattest du Aufträge noch und nöcher und konntest du dir damit deinen Lebensunterhalt verdienen und super klasse. Und dann kam das Kulturamt, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie sich das entwickelt hat oder wie wir uns das vorstellen können?
Was ich relativ früh entwickelt hatte, ist, dass ich, da war ich noch nicht fertig mit dem Studium, hatte ich die Möglichkeit an der Musikschule schon mit einer festen halben Stelle Schlagzeug zu unterrichten.
Okay, perfekt.
Und das war halt irgendwie, das war so das Tor zur Freiheit.
Das war also quasi so dein Anker.
Zwei Tage die Woche unterrichten.
Mhm.
Feste Stelle an einer städtischen Musikschule, mhm, auch in Frankfurt,
mhm,
und damit sozusagen abgesichert.
Sehr cool.
Und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich vorm Rechner verbracht habe, um irgendwelche Funktionen von Audioschnittsoftware herauszutüfteln. Natürlich habe ich während des Studiums mal seine Vorlesungen und Seminare und Kurse und Unterricht, da hast du so 4-5 Stunden zu tun,
mhm,
und dann übst du noch 3 Stunden.
Ja.
Plus, also einfach nur, um das zu erfüllen, was die Uni von dir will, plus dann hast du noch 2-3 Bandprojekte, willst ja irgendwie auch auf dem Bereich noch machen. Und dann wollte ich noch rausfinden, wie das mit dieser ganzen Computersoftware funktioniert. Und da habe ich schon relativ viel Zeit. Also das war nicht nur Beruf, das war auch Hobby und alles zusammen.
Ja. Was ich ganz geil finde, also bei den Samplern, die nennt man ja auch durchaus Drum Machines.
Mhm.
Dann gibt es auch durchaus welche, die man tatsächlich mit Sticks spielen kann. Also ist das quasi so ein Hybrid, wo quasi deine Schlagzeuger-Skills, sage ich jetzt mal, dir dann extrem dabei helfen, dieses Gerät auch zu bedienen. Weil wenn das eine Drum Machine ist und das sind hier die Knöpfe, mhm, dann macht das ein Geräusch, wenn ich draufklicke. Im Regelfall. Es gibt
ja
natürlich auch noch andere Sachen mit einem Delay oder mit einer Verzögerung drin, aber du klickst, Ton. So, und das heißt, wenn du nicht in einem Rhythmus ticken kannst, klicken kannst, dann kommt da auch kein wie soll ich sagen, gleichförmig rhythmisches Ding bei raus. Das kann man in der Postproduktion dann natürlich noch ein bisschen verschieben.
Das Verrückte, cool. Also Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, das Verrückte für mich ist, dass ich mit der Maus irgendwann das schneller alles geklickt habe, als ich es hätte einspielen können.
Mhm.
Also ich glaube, mir hat mehr geholfen, dass ich das Verständnis aufgebaut habe. Also wenn ich was höre, dann weiß ich, wie das auf dem Sequencer aussehen muss und das habe ich schneller programmiert als eingespielt.
Dann macht man es vielleicht sogar mehr mit dem Auge als mit einem Ohr.
Das würde ich nicht sagen, nee? Weil ohne das innere Ohr und die Vorstellung, also ich muss es nicht hören, was ich mache, um zu wissen, wie es klingt. Sondern ich weiß, wie es klingt und gebe es ein.
Ja.
Und das, also insofern hat mir das schon mega geholfen. Wichtiger war, Klavier zu spielen. Also Beats programmieren mit der Maus, das geht irgendwie ganz gut.
Mhm.
Das ist jetzt auch, also ich sag mal, du brauchst 3 Basisbeats. Duck, 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 four on the floor.
Mhm.
Und wenn du den einmal als sozusagen Ausgangsbeat drin hast, dann hast du noch einen Hip-Hop-Groove und noch irgendwie irgendeinen zweiten, dritten.
Ja.
So, und darauf, also Beats hat man relativ schnell gemacht, aber irgendwie, ich sag mal, eine harmonische Struktur oder eine Melodie, da braucht man schon eine Klaviertastatur.
Mhm.
Das war wichtiger.
Okay. Dann,
also die Vorstellung auf der einen Ebene, was will ich machen, wie soll es klingen? Und dann aber auch die Möglichkeit haben, das also eher auf dieser harmonisch-melodischen Ebene. Das hat mir mehr geholfen.
Cool. Kannst du uns vielleicht noch mitnehmen in 1-2 Projekte, die du gemacht hast, bevor du ins Kulturamt eingestiegen bist? Ich habe mir noch so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Wie dass du mal ein Projekt mit einem Kraftwerk-Mitglied gemacht hast. Dann hast du im Vorgespräch schon von einem Konzert über den Wolken erzählt, von einem Hochhausprojekt. Was ich noch nicht ganz einordnen konnte, ist die Projektleitertätigkeit bei der Stiftung für
Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
Genau.
Ja, das habe ich auch lange geübt.
Könntest du uns ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen? Also ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das so Leuchtturmdinger sind, weil ich die in der Recherche gefunden habe, aber vielleicht sind da noch andere Sachen, die spannend sind zu erzählen, dass wir uns quasi an Beispielen ein bisschen vorstellen können, wo es sich da hingeführt hat. Ein Ding ist mir noch, habe ich auch noch aufgeschrieben, das im Willy Brahmel Theater, da hast du wohl auch bei einem Stück Erdbeben in Chili?
Oder? Das Erdbeben von Chili hieß es.
Das Erdbeben von Chili, auch noch was gemacht. Also wie du auch vorhin schon angesprochen hast, sehr breit. Vielleicht können wir uns da so ein bisschen
durchlavieren.
Ja. Durch die Projektchen.
Ja, also das Interessante ist, also durch den Wechsel ins Kulturamt habe ich für mich auch tatsächlich so eine Art beruflichen Cut gemacht.
Mhm.
Und ich erzähle dann immer ganz gern die Geschichte so, erst habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt mein Beruf wieder zum Hobby, weil es einen neuen Beruf gibt.
Okay, der dann...
Hobby Musik, dann bin ich Musiker geworden und Musikpädagoge und jetzt durch die Tätigkeit im Kulturamt bin ich eher jemand, der die Infrastruktur für die Musikschaffenden... versucht mit zu entwickeln. Das heißt, ich mache jetzt beruflich, also ich verdiene mein Geld nicht mehr mit Musik.
Ja, ja, ja.
Und so meine ich's.
Ja, 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 okay, verstehe ich.
Trotzdem, also man mit mir das Schlagzeugergehen nie nehmen, das ist ganz tief drin. Und vielleicht hilft es sogar in dieser Tätigkeit, weil als Schlagzeuger ist man in der Band immer derjenige, der hinten sitzt.
Mhm.
Und also da laufen die Fäden irgendwie auch zusammen.
Mhm.
Und das ist vielleicht eine Kommunikationskompetenz, die da jetzt hilft der Funktion. Also versuch es mir irgendwie ein bisschen schön zu reden, ja.
Einmal das und du kennst quasi nicht nur die Perspektive des Strukturgebers, sondern du weißt von innen heraus, welche Strukturelemente
Welche man braucht.
Welche man braucht,
genau. Ja. Und mich hat immer interessiert, möglichst also diese Vielfalt, die man als Musiker haben kann, auch irgendwie zu nutzen. Also für mich war weniger das Live-Geschäft, also ich habe jetzt so eine tolle Band, die, keine Ahnung, Coverband oder Unterhaltungs-, also das war nie so mein Ding. Ich habe immer versucht, für mich irgendwie so eine Herausforderung zu suchen und die dann künstlerisch bis zu einem gewissen Punkt zu bringen. Und dann habe ich auch immer gleich so versucht, das nächste Projekt zu suchen. Und die Musikprojekte, die du angesprochen hast, haben sich dann, also die letzten, eigentlich immer um dieses Thema Sampling Artist, hast du schon genannt. Das war das, was mich eigentlich dann am meisten fasziniert hatte. Ich kann ein Geräusch aufnehmen und daraus durch einen Sampler, ich kann dann jetzt ein Keyboard draus machen, ich kann da eine Bassline draus machen, ich kann einen kompletten Beat draus machen und letztlich war das aber eigentlich nur ein Wasserglas, das ich einmal angeschnipst habe. Und also diese Idee hat sich bei mir irgendwie so verselbstständigt und ein erstes Projekt, wo ich das dann tatsächlich, ich sag mal auch ein bisschen kommerzieller einsetzen konnte, war eine Filmmusik für Arte. Eine Dokumentation über den Maler Markus Lüppertz. Da hat mich der Regisseur dieser Folge gefragt, ja, du machst doch da was mit so Geräuschen. Ich habe so einen Maler und der macht auch so expressiv so Sachen. Könntest du dir vorstellen, aus diesen Ateliergeräuschen irgendwie den Soundtrack zu machen?
Cool.
Und dann habe ich gedacht, ja, obercool, mache ich. Und so kam dann eine erste, das war eine halbstündige Dokumentation, oder Dreiviertel, ich weiß nicht, war vielleicht sogar eine Dreiviertelstunde Porträt über ihn und die Musik wirklich nur aus seinen Geräuschen. Und das war für mich echt so ein kleiner Schlüsselmoment. Du guckst Fernsehen, hörst deine Musik und weißt aber, das sind eigentlich nur so Pappbecher, Pinsel und irgendwie so Geschnitze von ihm. Ich habe es dann noch mit Geige ergänzt, also dass einfach noch ein bisschen mehr Atmosphäre dazu kommt. Aber im Grunde war das dann so ein bisschen eine Blaupause. Und als 2010 ein Bekannter von mir, Pedro Knopp.
Das ist ein DJ und ein Gastronom,
DJ,
ne?
Nee, Gastronom nicht. Der macht Lazy.
Ja.
Am Schwedler See. Weiß gar nicht, ob er es auch immer noch macht, aber ich denke schon. Der hat mich gefragt, hier Stadt Frankfurt vergibt den internationalen Hochhauspreis und die brauchen einen Kulturbeitrag. Also wird dann verliehen und dann muss da irgendwie Musik, Theater, irgendwas gemacht werden. Da habe ich ihm vorgeschlagen, ja, lass uns doch irgendwie überlegen, ob wir dieses Haus, das den Preis bekommt, einfach auf akustischer Ebene präsentiert wird. Also man hört dieses Gebäude, ohne es zu sehen, weil die Idee des Kulturbeitrags ist, der kommt, bevor dann And the Winner ist.
Okay.
Und weil dieses Haus damals 2010 ein Hochhaus gewesen ist, das heute würde man es wahrscheinlich Passivhaus nennen, mitten im Business District in Bangkok steht und sich komplett durch Pflanzen, Wasserflächen selbst klimatisiert, ohne dass es eine Klimaanlage braucht.
Cool.
Gab es da krass viel Natur in diesem Hochhaus. Und die Architekten haben auch gesagt, wir versuchen möglichst traditionelle Materialien und Gestaltungsformen irgendwie einzubinden. Fand ich total spannend. Und dann durfte ich da tatsächlich hinfahren, eine Woche in diesem Hochhaus leben und das aufnehmen. Und es gab zwei unglaublich eindrückliche, fast schon so ein bisschen groteske Situationen. Die eine war, dass in diesem Hochhaus waren so Palisanderpaneelen verbaut, Holz. Da habe ich so geklopft und die aufgenommen und das klang wie so ein Xylophon. Und ich hatte das Goethe-Institut in Bangkok gefragt, ob ich nicht auch so ein traditionelle Thai-Musiker besuchen kann, um die aufzunehmen. Habe ich die auch aufgenommen, war schön, die haben auch so Xylophon-Sachen und so weiter gespielt. Und dann war total absurd, als ich das zusammengeschnitten habe, waren die Paneelen aus dem Hochhaus in genau derselben Tonart wie die, die diese Thai-Musiker gespielt haben. Geil. Dann es ist sozusagen die traditionelle Musik mit diesen Architekturelementen verschmolzen.
Im Einklang.
Wahnsinn. Also ohne, ich musste, es hat einfach gepasst. Mhm. Das war total interessant. Und dann ist im Nachhinein, also eigentlich fast ein Lacher, wollte ich den Stau, der vor diesem Haus da jeden Tag, also morgens rein, abends raus, Traffic Jam ohne Ende, das wollte ich aufnehmen. Mhm. Jetzt hast du schon mal einen Stau aufgenommen.
Es hupt und es rauscht.
Nix.
Ne?
Ein Stau macht gar nichts, weil die stehen ja alle nur rum.
Ja, okay. Ja. Dead end.
Und,
ja.
Und ich habe gedacht, ja krass, da fahren so tausende Autos. Aber die fahren ja gar nicht, die stehen da ja nur. Mhm. Und dann stand ich da so mit meinem Aufnahmegerät und habe gedacht so, Mann, du Depp. Ja. Und da dachte ich dann aber auch so, und das ist das, was Sounddesign uns im Kino erzählt.
Okay.
Weißt du, wir hören Sachen, von denen wir denken, dass die zur Wirklichkeit gehören, ist aber gar nicht so.
Das heißt, wir sind so geprimed durch die Filme, dass wir uns Stau so vorstellen, als würde es
da
rauschen und hupen.
Als wird da mega was abgehen, tut aber gar nicht.
Eieieiei.
Und vielleicht als Bogen zu dem Flugzeugprojekt. Mhm. Da gibt es nämlich ein ähnliches Beispiel. Wenn man einen Film guckt und ein Flugzeug landet, dann hört man immer so einen Reifenquietscher. Mhm. Wenn man jetzt aber mal wirklich am Flughafen steht, da hörst du alles Mögliche, aber definitiv nicht den quietschenden kleinen Gummireifen, der 2 Kilometer von dir entfernt an der Landebahn da aufsetzt. Weil es ist
ultra laut.
Ja, natürlich.
Und, ja, ja.
Aber es ist halt nicht so, also plakativ ist halt, jetzt hat er aufgesetzt. Nur dieses Geräusch im Alltag, eigentlich gibt es das gar nicht.
Eieieiei.
Und genau, also das war mein letztes tatsächlich künstlerisches Projekt, ein Auftrag der Lufthansa. Mhm. Flying Lab hieß das Format. Lufthansa fliegt zu einem Event und macht eine Tagung, eine Konferenz über den Wolken. Und auch da gab es halt einen Kulturbeitrag und zusammen mein Freund Gregor Bramel, Kontrabassist und auch Musikmacher hier in Frankfurt. Wir haben zusammen den Auftrag bekommen und gesagt, wir machen ein Musikstück, das nur aus den Geräuschen dieses A380s besteht, kombiniert mit einem Kontrabass.
Habt ihr das während des Flugs aufgenommen oder habt ihr die Geräusche davor?
Die durften wir davor aufnehmen.
Und dann quasi dort das
Set abgespielt. Sind waren einen Tag in München am Flughafen und haben von der Lufthansa einen A380 zur Verfügung gestellt bekommen, um den zu samplen. Ja.
Geil. Mega cool. Ja, auf jeden Fall super spannende Projekte. Ich glaube, bei der Stiftung für...
Stiftung Polytechnische Gesellschaft.
Da bist du nicht in Flugzeuge gestiegen oder nach Bangkok gefahren, sondern das war ein längerfristigeres Projekt in Frankfurter Schulen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Also parallel zu meinen Kunst- oder Musikprojekten habe ich auch schon immer viel unterrichtet. Mhm. Und dann gab es irgendwann den Punkt, dass die Stiftung, nennen wir sie, einfach die Idee hatte, Jazz von den 60 zu den 16-Jährigen bringen zu wollen.
Okay.
Und sich überlegt hat, wie machen wir das am besten. Mhm. Damals war ich in der Musikschule verantwortlich für die Abteilung Popularmusik und bin zu so einer Gesprächsrunde eingeladen worden, in der die Stiftung gesagt hat, wir hätten gern ein Projekt, das aber auch so aufgebaut ist, dass das, was wir da wollen, auch seine Zielgruppe erreicht. Mhm. Und damit haben sie halt dann Gesprächsrunden gemacht, um herauszufinden, wie setzen wir das am besten auf. Und da wurde dann ein musikpädagogischer Ansprechpartner gesucht und da habe ich gesagt, das würde ich gerne machen. Das fand ich irgendwie spannend. Und dann kam ich da in die Rolle, die Lehrkräfte, die sich dann eigene Projekte zur Jazzvermittlung ausgedacht haben, die einfach zu begleiten, zu unterstützen.
Ah, okay.
Und das hat sich dann über 10 Jahre... Also das ging klein los und hat sich dann über 10 Jahre irgendwie stetig weiterentwickelt Und das Projekt gibt es weiter. Mhm. Mittlerweile mit einem ganzen Paket an Bausteinen, Mitmachkonzerte für Kinder, Mitmachkonzerte für Jugendliche, ein Schüler-Jazz-Ensemble, eine Kooperation mit der Alten Oper. Da treffen Frankfurter Schülerinnen und Schüler tatsächlich Jazz-Stars, mhm. die dann für eine Residency in Frankfurt sind und mit unseren oder den Projektschülern zusammen Musik machen, ein Konzert in der Oper geben. Und das hat mir dann wiederum die Tür geöffnet und jetzt möchte ich irgendwie mehr Infrastruktursachen machen, weil also da habe ich irgendwie Blut geleckt, das fand ich cool.
Sehr, sehr cooler Weg. Das heißt, du hast sowohl die lehrende Perspektive mhm. als auch die musizierende Perspektive, als auch die freischaffende Perspektive. Und jetzt bist du beim Kulturamt gelandet.
Ja, jetzt darf ich das bündeln, ja.
Ja, mega cool. Ich habe mir so ein paar Punkte runtergeschrieben, die mir so bei der Recherche zum Kulturamt ein- und aufgefallen sind. Wie schon angesprochen, bist du dort seit September, jetzt was über ein halbes Jahr, ein bisschen mehr noch. Das heißt, ein paar Sachen wirst du schon kennengelernt haben und wirst was zu sagen können und manche Sachen vielleicht nicht, dann sagst du das auch genauso.
Ja.
Ich habe natürlich mit so einer Lupe vor allen Dingen auf die Musik und Hip-Hop-Themen geguckt. Ich bin sehr stark Hip-Hop sozialisiert und dann ist mir auf jeden Fall schon mal auf der Homepage aufgefallen, dass der Begriff Hip-Hop sehr sporadisch benutzt wird. Und ich habe mich gefragt, was wir tun müssen, damit es nicht nur ein Jazz-Stipendium gibt, sondern auch ein Hip-Hop-Stipendium.
Gute Frage. Das ist mir natürlich auch aufgefallen. Und wie sage ich das jetzt? Also was ich interessant finde, ist, dass Hip-Hop nochmal ganz andere Strukturen hat, als die ich so kenne. Mhm. Also was weiß ich, in der klassischen Musik gibt's also auch vor allen Dingen sehr hierarchische Strukturen. Mhm. In der Bandmusik gibt's sehr basisdemokratische Strukturen. Mhm. Aber also beide Strukturen drehen sich eigentlich immer um so ein Zentrum. Also sei es jetzt ein Proberaum oder ein Konzertraum. Und elektronische Musik fällt mir noch irgendwie ein. Da gibt's den Club.
Ja.
So als Zentrum und jetzt, also hilf mir gerne weiter, ich habe das Zentrum des Hip-Hop so noch nicht verortet gefunden. Also mit Sicherheit auch irgendwie der Club.
Durchaus.
Aber nicht so, wie es halt so im Techno oder so in dieser klassischen, da funktioniert irgendwie Hip-Hop anders. Mhm. Und so in den ersten Gesprächen habe ich auch ganz schnell erstmal so, ich sag mal, registriert und meine es wirklich neutral. Es gibt so ein bisschen Sorge, dass man will sich nicht vereinnahmen lassen. So, wir haben keinen Bock, dass ihr jetzt von unserer Coolness profitiert, aber wir da nichts davon haben, so mal salopp gesprochen. Und das kann ich total nachvollziehen. Dass man baut sich da irgendwie was auf als Künstler und dann kommt dann irgendwie die Stadt um die Ecke und sagt, ja, komm, wir wollen auch gern cool sein. Und ich glaube, daran gilt es irgendwie zu arbeiten, überhaupt erstmal so ein Kanal, nenne ich es mal, zu legen zwischen Hip-Hop-Szene und Stadt, weil irgendwie, ich glaube, die sind so auseinander.
Das ist auch mein Eindruck, ja.
Und aber also mit Sicherheit nicht, weil beide keinen Bock aufeinander haben, weil jetzt also ich habe wirklich bisher nur oberflächlich so mit den jetzt aktuellen Frankfurter Hip-Hopern so ein bisschen versucht, mal, wer ist denn das überhaupt, ja? Und dann gibt's doch auch irgendwie schnell so Kontaktpunkt Eintracht, spielt irgendwie eine Rolle.
Okay.
Offspaces sind eine wichtige Rolle. Und also da habe ich noch viel zu entdecken, will ich aber auch. Und auch irgendwie gucken, was brauchen eigentlich so eine Hip-Hop-Szene an Gestaltungs- und Entfaltungsräumen. Und Also die, ja, die, da müssen wir mal drüber sprechen.
Da stelle ich mich auch gerne zur Verfügung. Ja. Dann können wir gerne mal quatschen und ich kann dir irgendwie eine Perspektive
unbedingt, ja,
liefern. Gibt es natürlich wie bei allem irgendwie nicht nur die eine Perspektive, sondern mehrere. Ich glaube schon, dass ich eine recht umfassende habe. Aber das kann man sicherlich auch noch anders sehen.
Und ich glaube auch, also ich fall dir ins Wort, nimm's mir bin nicht übel. Dadurch, dass ich habe ja da von meinem Schulprojekt erzählt, ja, dass ich mich da mit den Wurzeln des Hip-Hop und so auseinandergesetzt habe. Und also ich glaube schon, dass also gerade eine Großstadt und Hip-Hop-Kultur, das gehört schon auch zusammen.
Voll.
Also, und da hat Frankfurt, also da haben wir noch ziemlich Potenzial nach oben.
Je nachdem, welcher Geschichte man glauben mag, ist Frankfurt auch die Geburtsstätte von deutschem Hip-Hop.
Neben Stuttgart.
Ja, oder neben Berlin. Also es gibt verschiedene Geschichten, aber auf jeden Fall eine sehr prominente ist, dass sie hier in Frankfurt auch ihren Ursprung findet. Und wir haben das jetzt zum Beispiel mit dem MoMEM erlebt, dass das quasi so eine Art Denkmal, eine Art Statement ist, die eben dem Fakt, dass Frankfurt so eine führende Rolle in der Entwicklung der elektronischen Musik hatte, Rechnung trägt. Da ist natürlich der Gedanke nicht weit zu sagen, wo steht jetzt das Hip-Hop-MoMEM direkt daneben. Das wäre doch mal was. Weil tatsächlich die Entwicklungsstränge von der Hip-Hop-Musik und der elektronischen Tanzmusik in Frankfurt teilweise auch Tür an Tür stattgefunden hat. Also saßen da die Hip-Hopper und da die elektronischen Dudes und dann sind die
lustigerweise ins Studio. Das MoMEM eigentlich genau an der Stelle, den ich noch als Skate.
Ja.
Das war eigentlich der Hotspot für alle Skater.
Voll.
Und also die haben eher Hip-Hop gehört als Techno.
Ja, es ist irgendwie Urban Culture und da ist es auf jeden Fall nah. Wobei ich auch glaube, dass man das gar nicht mehr sagen kann. Vielleicht war das früher irgendwie so mehr in Schubladen. Die Skater waren Punkrock-Hörer oder Hip-Hop-Hörer und mittlerweile hören die eh alles.
Ja.
Aber weißt du, wie so ein Ding wie ein Jazz-Stipendium zustande kommt? Oder andersrum gefragt, welchen Teil könnte ich beitragen, damit sowas zustande kommt? Weil setzt man sich dann hin und sagt, oh, wir haben 10.000 Euro zu viel, machen wir mal ein Jazz-Stipendium? Wahrscheinlich nicht. Hast du einen Einblick, wie sich das zusammensetzt?
Ich sag mal, wenn
du es nicht weißt, dann
ist es so. Immer so eine große Frage mit drei Sätzen zu beantworten, ist manchmal nicht so einfach. Die Jazzgeschichte in Frankfurt ist definitiv erstmal länger und ich würde auch sagen kulturell anerkannter.
Yep.
Und also da spielen so ganz verschiedene, da kommen so verschiedene Ebenen zusammen.
Mhm.
Und wenn so ein Stipendium eingesetzt wird oder geschaffen wird, dann in dem Falle des Jazz-Stipendiums, das hieß ursprünglich mal Arbeitsstipendium.
Mhm.
Man wollte eine, ich sag mal, in die Jahre gekommene Szene mit frischen Impulsen wieder beleben und sozusagen neuen Schwung schaffen.
Mhm.
Und die damals eingespielte Jazz-Welt in Frankfurt hat einfach dringend irgendwie frischen Input gebraucht. Mhm. Da hat die Stadt gesagt, okay, wir müssen irgendwie was tun, was für Anreize sorgt, damit junge Musikerinnen und Musiker in Frankfurt irgendwie weiter Fuß fassen und irgendwie sich weiterentwickeln vor allen Dingen. Das ist die Idee von so einem Stipendium gewesen. Und da ist sozusagen im Vorfeld schon längst gesellschaftlich verhandelt gewesen, Jazz ist eine anerkannte Kunstform.
Mhm.
Jazz ist auch musikgesellschaftlich relevant.
Mhm.
Also all diese Vorbedingungen, um etwas zu fördern, die sind erledigt gewesen. Und das würde jetzt, ich meine, beim MoMEM sieht man das auch. Das ist jetzt nicht so, dass die Stadt Hurra geschrien hat und gesagt, wir brauchen ein Technomuseum, sondern das ist eine Initiative, ein Verein, die gesagt haben, wir denken, dass das zum kulturellen Bestandteil von Frankfurt gehört. Wir würden uns vorstellen, das so und so zu machen. Mhm. Und wir haben auch eine wirtschaftliche Idee, wie wir das umsetzen. Mhm. Also da ist einfach eine, ich sag mal so etwas salopp zusammengefasst, eine Privatinitiative mhm. auf die Stadt zugegangen und hat ein Konzept vorgelegt.
Okay.
Und damit die Stadt auch ein Stück weit überzeugt.
Okay, und also das wäre ein Weg.
Das ist wahrscheinlich sogar der Weg. Mhm. Also die Frage ist ja immer, will man es von oben herab oder graswurzelmäßig, hey, unser Ding, wir sind Teil der Stadtgesellschaft und wir finden, dass das, was wir machen, eine gewisse Relevanz hat. Mhm. Und dann muss man halt tatsächlich auf sich nehmen, genau durch diese Instanzen zu gehen und diese Verhandlungen zu führen.
Ja, zu erklären, warum das gesellschaftlich relevant ist und dass das einen Stellenwert hat.
Ja, und ich glaube, das Schlimme für diejenigen, die diese Verhandlungen führen, für die ist das ja selbstverständlich.
Voll.
Und jetzt musst du aber jemanden überzeugen, der dieses Selbstverständnis nicht teilt. Mhm. Und also Argumente finden, welche gesellschaftlichen Aufgaben übernimmt diese Musik, wer wird da alles zusammengeholt und so weiter. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Vorarbeit.
Voll, voll.
Dann braucht man natürlich auch Leute auf der gegenüberliegenden Seite, die das dann auch verstehen und die diesen Weg mitgehen wollen.
Mhm. Also das, was ich mitbekommen habe, du hast jetzt schon gesagt, die Leute bei der Stadt haben nicht geschrien, Juche, Technomuseum. Und das, was ich mitbekommen habe, war, dass das auch ein langer Weg war.
Das meine ich mit, sie haben nicht Hurra geschrien und hier habt ihr so und so viel Geld, sondern, also das eher symbolisch gemeint, man muss einfach Überzeugungsarbeit leisten. Ja, keine Ahnung. Letztendlich ging es wahrscheinlich jedem Sportverein so, dass man sagen muss, ey, das ist einfach ein Auftrag, das ist wichtig und hört euch das doch mal an, betrachtet es auch mal so. Mhm. Hätten wir alle viel mehr Geld zu verteilen, würde man so Gespräche vielleicht gar nicht so intensiv führen müssen. Mhm. Aber es ist halt auch ein Ideenwettbewerb.
Ja, sehe ich. Spannend.
Ja, und dann, also ich meine, das geht jeder Popkultur, also damit ist jetzt nicht despektierlich gemeint, ne, gegenüber Hip-Hop, jeder Popkultur geht es auch so, dass sie ein gewisses Alter erreichen muss, um auch, also du brauchst immer ein bisschen einen Rückblick, um die Relevanz auch tatsächlich zu verstehen.
Voll. Ich glaube, da könnte die Zeit langsam reif sein und das ist doch auf jeden Fall schöne Nachrichten, dass es da die Möglichkeit gibt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in so einen typischen Arbeitstag von dir, beziehungsweise eine typische Arbeitswoche, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, was du da eigentlich machst?
E-Mails lesen und beantworten. Gespräche führen, um Gespräche zu führen, auch Gesprächspartner suchen. Mhm. Die sind im Amt, zwischen Amt und Stadtverwaltung, also den benachbarten Ämtern. Dann versuche ich ganz viel mit der Szene zu sprechen. Was sind eure Bedarfe? Wo hakt's aktuell? Wo braucht ihr Unterstützung? Perspektiven finden, wo könnte es irgendwie hingehen? Also viel reden, E-Mails schreiben, viel reden. Dann auch klassische Verwaltungsaufgaben. Es wird ein Grußwort gebraucht, das einen musikspezifischen Hintergrund hat. Das darf ich dann formulieren. Dann gibt es einfach auch Sachfragen. Die beantwortet werden müssen, Veranstaltungen besuchen, weiter Szene kennenlernen, also viel kennenlernen, reden und auch erklären, warum ist Musik wichtig, was bedeutet das für eine Stadtgesellschaft? Und jetzt aktuell im Kulturamt ist ein ganz wichtiger Auftrag, den die Politik an uns gegeben hat, einen Kulturentwicklungsplan zu entwickeln. Und da war ich jetzt tatsächlich die letzten Monate stark involviert, weil wir in einer sogenannten Beteiligungsphase sehr viele Gesprächsworkshops geführt haben und die habe ich mitmoderiert. Für mich so eine Art Speed-Dating mit der Kulturszene. Das waren dann so dreistündige Workshop-Gesprächsformate, wo wir wirklich sehr intensiv und auch sehr offen zugehört haben, was ist der Szene und den Kulturakteurinnen und Akteuren wichtig.
Da hast du tatsächlich schon einer Frage vorgegriffen, die ich stellen wollte. Man findet online auch die Auswertung von zum Beispiel Online-Umfragen, die ihr gemacht habt. Oder es gab so, ich weiß nicht mehr den Namen, aber so Kulturmobil, das war dann am Main. Und dann konnte man so Sticker draufkleben und sagen, was der Stadt fehlt und warum man die kulturelle Welt der Stadt schön fand. Das ist da alles dokumentiert zu finden. Das von einem Zeitraum von 2 Jahren gesprochen. Ich glaube, Startschuss war Ende 21, das heißt Ende 23, wenn alles planmäßig verläuft, hat man dann das Manifest zur Rettung der Kultur in Frankfurt. Wie ist da der aktuelle Stand? Kannst du das einschätzen? Also in welcher Phase?
Wir machen morgen den letzten Workshop der sogenannten Beteiligungsphase. Das ist die zweite Phase. Die erste nannte sich Erhebungsphase. Da hat eine Agentur Leitfragen vorbereitet und da wurden Experteninterviews gemacht. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele. Aus diesen Experteninterviews wurden dann 16 Leitfragen herauskristallisiert, die mit den Fragen von den offenen Workshops, die du gerade genannt hast, irgendwie nochmal gegenübergestellt wurden. Und diese Leitfragen waren jetzt unsere Workshop-Themen.
Okay.
Und Beteiligungsphase hieß jetzt, wir haben diese einzelnen Leitfragen, also eigentlich ist wie so ein Trichter.
Ja.
Aber hoffentlich im positiven Sinne. Man versucht zu verdichten. Erstmal, was ist sozusagen die Themenbreite? Und wie kriegen wir da jetzt irgendwie was rausgearbeitet, was man auch auf politischer Ebene in konkrete Maßnahmen übertragen kann, die also so eine gewisse Verlässlichkeit der kulturellen Landschaft nach sich zieht?
Hast du einen Gegenspieler in der Politik?
Wir haben nur Mitspieler.
You know what I mean? Natürlich Mitspieler, weil das hast du vorhin auch gesagt, es gibt irgendwie das Kulturamt und das noch eine andere Partei, die irgendwie nahe zusammenarbeiten. Also es gibt wohl eine kulturelle städtische Seite und eine politische Ebene oder wie?
Naja, beides ist, eigentlich ist beides Stadtverwaltung. So. Haben wir mal in der Schule gelernt, es gibt die Judikative und es gibt die Exekutive. Und dann gibt es noch die Legislative, ne, die Gewaltenteilung, die klassische. Und im Prinzip, das Dezernat ist die politische Ebene, die wird von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt und die machen sozusagen die Rahmensetzung. Das sind unsere Schwerpunkte, da soll es hingehen, dafür werben wir, dafür brauchen wir eine Mehrheit. Und das Amt, wir sind diejenigen, die das umsetzen. Also wir schaffen dann die Struktur, geben die Struktur und die ist jetzt nicht ganz so veränderlich. Also die Struktur soll ja für eine Verlässlichkeit sorgen. Und insofern ist es ein Zusammenspiel. Die Politik hat die Ideen und die große Vision und wir machen das Alltagsgeschäft und gucken, dass Vision und Bedarf, dass sich das miteinander auch gut matcht.
Ich bin sehr gespannt, was da bei rauskommt, quasi als Endergebnis, weil ich stelle mir das ein Stück weit auch so vor, dass es dann ein Konzept ist, was auch die Szene mit einbezieht. Also das ist jetzt.
Das ist der unbedingte Wunsch. Und das Tolle ist, dass dieser Wunsch aus der Politik kommt. Das ist tatsächlich auch für Frankfurt besonders. Ganz viele Städte, also das hat auch so einen gewissen Hipness-Faktor, Kulturentwicklungsplan zu machen. Mhm. Und Frankfurt hat sich aber einen interessanten Weg gesucht, in dem die Politik sich hat den Auftrag gegeben und das Amt beauftragt so, und ihr findet das jetzt heraus. Mhm. Und im Idealfall entsteht dadurch jetzt so ein Wechselspiel, dass man einfach, also man will nicht mehr dieses Nebeneinander. Also da oben, die überlegen sich irgendwie was, die Mitte setzt es irgendwie um und die Basis muss dann sehen, wie sie damit klarkommt. Sondern eigentlich will man da einen kontinuierlichen Austausch, dass man das auch, also das soll kein starres Gefüge werden, sondern eigentlich so eine Entwicklungsmaschine, nenne ich es jetzt mal.
Ja, cool. Einfach eine neue Art und Weise der Zusammenarbeit, wo man quasi nicht irgendwas entwickelt, was dann überhaupt nicht den Bedarfe der Szene entspricht.
Ja.
Das heißt, dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch etwas, wo alle mehr Freude mit haben. Sehr spannend.
Man soll es da auf jeden Fall wiederfinden können, ja.
Gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten, sich dran zu beteiligen? Du hattest gemeint, der letzte Workshop ist jetzt morgen. Ist jetzt quasi.
Wir werden danach erstmal in Klausur gehen, weil 16 Workshops mit bis zu 6 Untergruppen, die müssen jetzt erstmal ausgewertet werden. Okay. Und danach wird es sicherlich nochmal irgendwie eine Runde geben. Aber also da kann ich tatsächlich jetzt konkret gar nicht sagen, weil wir es selbst noch gar nicht so genau wissen.
Okay.
Also wir gucken uns jetzt tatsächlich erstmal an, was haben wir an Erkenntnissen gewonnen, wie lässt sich das schon mal bündeln.
Mhm.
Und dann wird man mit Sicherheit nochmal fragen, haben wir das so richtig verstanden und gibt es noch Ergänzungen, so ganz klassisch.
Ja, und im Optimalfall ist nicht allzu viel Zeit dazwischen, weil 2023 sieht die Welt vielleicht anders aus wie 2027. I don't know. Aber das klingt auf jeden Fall cool. Ich bin gespannt, was da passiert. Falls ich dir euch Input geben kann, mache ich das sehr, sehr gerne.
Mhm.
Vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, über deine Arbeit beim Kulturamt berichtet hast und auch, wie du dort gelandet bist. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, noch irgendwelche Grüße, irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch gerne anbringen willst, dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt.
Reden Sie jetzt dafür, oder schweigen Sie für immer. Ich sage auch erstmal danke für das Gespräch, weil das natürlich immer ein interessanter Anlass ist, auch so ein bisschen nachzudenken, was mache ich da eigentlich in meinem Alltag? Und da sind so Fragen einfach total spannend. Natürlich versuche ich mir die auch immer mal wieder selbst zu stellen, zu reflektieren. Aber also so von außen ist es natürlich immer interessanter. Ich würde mir wünschen, dass wir, also ich sag mal aus dem Kulturamt und die Szene, dass wir einfach einen guten Gesprächsfaden miteinander haben. Und das, also wie man so schön sagt, offen, direkt, transparent und gerne auch mit dem anfangs beschworenen Frankfurter Humor mal einfach miteinander redet.
Sehr schön.
Ja.
Ja, das sind doch gute letzte Worte. Sascha, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Leute, das war Podcast Brudi Nummer 53. Das war Sascha Wild. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Ciao.
Ciao.
Podcast Brudi. Podcast Brudi.